Du bist Rebecca Enders und hast dein Buch geschrieben, Das Patriarchat der Dinge. Und da geht es halt um die verschiedensten Aspekte, wo halt in der Welt halt immer nur an Männer gedacht wird und Frauen halt immer nur so eine Nebenrolle haben.
Naja, nicht nur Frauen, eigentlich alle nicht cis-männlichen Personen. Das ist mir wichtig, tatsächlich diesen Unterschied zu machen. Auch wenn der Untertitel des Buches heißt, warum die Welt Frauen nicht passt, den habe ich nicht ausgesucht.
Okay, der wurde dir von einem Mann aufgedrängt.
Nee, das nicht, aber so ein Buch muss ich ja auch tatsächlich verkaufen und da hat der Verlag dann ein Wörtchen mitzusprechen und mein Wunschtitel, warum die Welt für alle nicht cis-männlichen Personen, für alle weißen nicht cis-männlichen Personen nicht passt, war ein bisschen zu umständlich.
Okay, ich dachte, wir unterhalten uns heute über ein Kapitel oder über einen Aspekt und da geht es halt um Mode, also beziehungsweise halt einfach Bekleidung. Ja, ist ja nun nichts Neues, dass sich Männerkleidung von Frauenkleidung sehr unterscheidet. Ja, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen auf Mode überhaupt eingehen. Also Mode, gilt das für alle Geschlechter und für alle Gruppen oder ist das eher nur für ein bestimmtes Alter und ein bestimmtes Geschlecht oder wie würdest du das begreifen?
Historisch gesehen, wenn man zurückblickt, stellt man immer fest, dass Menschen bestimmten Moden gefolgt sind, auch schon vor der Industrialisierung. Also beispielsweise gab es Farben, die nur der Klerus getragen hat oder nur Aristokraten. Und selbst unter der Landbevölkerung gab es bestimmte Trends und gleichzeitig auch bestimmte Arten und Weisen, wie man sich gekleidet hat, die eben geschlechtsspezifisch waren, also was sich geziemte und was sich nicht geziemte. Natürlich ist mit der Industrialisierung und heute sind wir bei Fast Fashion angekommen, diese Zyklen sehr, sehr viel schneller, als dass sie das damals waren. Allerdings würde ich sagen, ist, was Mode angeht, alle Menschen, egal welchen Geschlechts, gleichermaßen irgendwie davon betroffen, wenn man es jetzt negativ ausdrücken möchte.
Ich habe eher so den Eindruck, dass sich jetzt die Männerhosen- und Schuhmode, mir fällt das jetzt nicht so riesige Unterschiede auf, dass das so oft so viel Neues kommt. Also Neues wird wahrscheinlich schon kommen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass Frauen da irgendwie... Also
die sind, glaube ich, einfach mehr Zielgruppe jetzt im Kapitalismus von Fast Fashion. Aber ich würde gar nicht sagen, dass sie da ausgenommen sind, Männer. Da sind vielleicht die Unterschiede so in Anführungszeichen kleiner oder dezenter, dass wenn man nicht unbedingt extrem modeaffin und modebewusst ist und sich diese Zeitschriften anguckt, dass vielleicht weniger auffällt, dass in dem Jahr die Krawatte schmaler oder kürzer ist oder bestimmte Sakkos. Also ich glaube, wenn du mit jemandem sprichst, der sich mit Männermode auskennt, der wird dir auch sagen können, aus welchem Jahr ein bestimmter Anzug ist oder eine Krawatte.
Ja, damit habe ich mich jetzt ja schon wieder geoutet, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
Okay, wir sind einfach, oder Frauen sind schon mehr Zielgruppe, weil natürlich auch gesellschaftlich sehr viel mehr Wert darauf gelegt wird. Also es reicht ja schon, sich anzugucken, wie wir über PolitikerInnen sprechen. Dann sehen wir, sobald es eine Frau ist, wird sehr viel mehr darauf geachtet, auf ihre Garderobe, was trägt sie, was möchte sie uns damit sagen. Also Mode als Kommunikationsmittel ist tatsächlich prominenter bei weiblich gelesenen Personen, auf jeden Fall. Also insofern lagst du nicht völlig falsch, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch einfach, die Bandbreite ist deutlich größer. Also wenn wir über dem Beispiel der Politikerin bleiben, also auch die männlichen Politiker haben halt alle Anzug und Krawatte und na, die Frauen, die haben halt...
Nicht alle. Okay. Man kann sich ja beispielsweise als Mann in der Politik, das haben die Grünen ja gerade zu ihrer Gründungszeit sehr intensiv gemacht, auch dadurch absetzen, dass man dem Anzug den Rücken zukehrt. Oder als die ersten Politiker tatsächlich Turnschuhe zum Anzug getragen haben, da war das auch ein totales Statement. Ne?
Das war ein totaler Skandal. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern sich darüber aufgeregt haben.
Oder wie heißt der von der FDP, der immer mit dem gelben Polunder rumgelaufen ist?
Weiß ich nicht.
Also das war auch so ein Fashion-Statement. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es auch so, dass häufig die Parteizugehörigkeit sich dann auch in der Krawatte oder eben in dem Polunder äußert durch irgendeine bestimmte Farbgebung. Oder nehmen wir den fürchterlichen Typen von der AfD mit seiner Dackelkrawatte, das ist auch ein Statement, ne? Der transportiert damit auch seine sehr konservative, ultra-deutsche, braune Nazi-Haltung via Krawatte.
Mhm. Wir haben ein Interview mit Rebecca Enders, die hat ein Buch geschrieben, Das Patriarchat der Dinge. Und wir unterhalten uns gerade über Mode bzw. Bekleidung und halt, na, es geht halt ja um die Unterschiede zwischen Bekleidung für Männer und Frauen. Ja, wir waren irgendwie bei dem Aussehen der Kleidung und du wolltest eigentlich irgendwas antworten, ob es da so verschiedene Richtungen gibt, wie halt der Schwerpunkt bei Männerklamotten und die Zielrichtung des Aussehens ist und bei Frauen.
Also mein Punkt war eigentlich, dass die Modeindustrie ja nichts anderes macht, als unsere Geschlechterklischees, die wir eh schon haben, ja einfach in Kleidung zu übersetzen und teilweise, also gerade bei der Kinderbekleidung, nochmal zu verstärken. Aber das, was wir sehen, das ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft schon verankert ist als Idee. Und da ist es so, dass Frauen, die müssen halt schmuckvoll sein, die müssen ja, bunter sein, auffälliger sein und natürlich egal, ob man jetzt in die Politik schaut oder in die Arbeitswelt, dann gibt es einen bestimmten Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegen kann. Aber insofern hast du schon recht, als dass den Wert, den wir diesen Dingen beimessen, einfach sehr viel größer ist als bei Männern. Interessanterweise sind wir damit eigentlich die einzigen Tiere, wo das so rumgelagert ist, weil wenn wir in die Vogelwelt beispielsweise gucken, da sind das die Männer, die so prachtvolle Federn haben und wo das, also bei Tieren spielt es einfach eine sehr viel größere Rolle, wie der Mann ausschaut, als das Weibchen.
Okay, dann kommen wir mal zu dem praktischen Teil, also ein Teil, der in deinem Buch anscheinend sehr wichtig ist, du hast auch ein Bild dazu gemalt, da geht es um Taschen. Also ich glaube, das war dir wirklich irgendwie so am Herzen gelegen, dass du dich über den Mangel an Taschen an Frauenkleidung auslässt. Du kannst ja ein bisschen erzählen, was dich daran so bewegt.
Ja, Taschen sind so ein Beispiel, also die Taschenarmut an meinen Klamotten, vor allen Dingen beispielsweise an Kleidern, habe ich immer als gegeben hingenommen und mich zwar darüber geärgert, dass es unpraktisch ist, vor allen Dingen ein Handtäschchen mit zu tragen, wenn man irgendwie bei so einem fancy Anlass unterwegs ist, fand ich immer schon besonders bescheuert, aber es blieb halt einfach nichts anderes übrig. Aber da mal in die Geschichte von Kleidung zu schauen und festzustellen, wie das historisch gewachsen ist und dass das nicht immer so war, sondern dass es durchaus eine Zeit gab, wo Männer und Frauen gleichermaßen ja wie so eine Art, ich habe es glaube ich so ein historisches Fanny Pack genannt, also man hat so einen Beutel, den man unterhalb der Oberbekleidung hatte, wo man tatsächlich auch seine ganzen Habseligkeiten drin hatte, zu einer Zeit, als die wenigsten Menschen wirklich über Privaträume verfügt haben. Da hat man das mit sich am Leib getragen, was man gebraucht hat. Und dann fing das an, dass es eben diesen Unterschied gab. Männerkleidung haben immer mehr Taschen dazugewonnen und für die Frau wurde, nachdem irgendwann zum Glück dann auch der Reifrock nicht mehr en vogue war, abgelöst allerdings durch eine wie so eine griechische Silhouetten-Ideal. Also da war die Kleidung sehr körperbetont und damit fiel eben auch dieser historische Fanny Pack weg. Das war die Erfindung der Handtasche und die musste man dann, also es ist ja, die Handtasche ist ja eigentlich etwas, eine Tasche für außen, allerdings ist die, also wenn man beispielsweise zum Bus rennt, merkt man einen großen Unterschied, ob man etwas an Taschen trägt, die in den Klamotten drin vernäht sind oder ob man etwas an der Hand baumeln hat oder auf dem Rücken hat. Und das klingt alles wie eine Kleinigkeit. Wenn man das alleine nehmen würde, wäre es ein winziges Detail. Aber festzustellen, dass sich das einbettet in eine Reihe von anderen Ungerechtigkeiten, die eben auch in Klamotten vernäht sind, hat mich dann schon ein bisschen auch wütend gemacht, weil es eine Variable ist. Es könnte ja auch anders sein. Also das einfachste Beispiel ist Pyjama. Als Männer Pyjamas haben Taschen, genau die gleichen Stoffe, die Version für Frauen hat keine Taschen. Wobei man auch sagen könnte, dass Menschen, die menstruieren, am ehesten Taschen bräuchten. Eben weil, wenn man irgendwie unterwegs ist, gerade in einer Jugendherberge oder in einem Hostel, wo man vielleicht eine Gemeinschaftstoilette dann benutzen muss, man Dinge mit sich führen muss.
Ja, dieses Beispiel mit dem zum Busrennen, da fallen mir gleich ja noch mehrere Sachen ein, halt zu enge Hosen, unbequeme Schuhe mit glatten Sohlen. Das ist ja oft auch so ein geschlechtsspezifisches Ding, beziehungsweise auf Schuhe bist du ja auch eingegangen. Vielleicht kannst du ja nochmal auf andere Kleidungsstücke und andere unpraktische, unsinnige Kleidungseigenschaften eingehen.
Ja, es gibt, was Kleidung angeht, sehr vieles, was unsinnig ist, aber ich würde sagen, das heißt nicht, dass es keinerlei Daseinsberechtigung hat. Also gerade wenn wir in den Bereich Lingerie geben mit der Erfindung der Unterhose als eine Art Hygienestandard, fing das quasi an, dass es eine zusätzliche Schicht gab zwischen dem Nacktsein und dem Angezogensein und auch Ausziehen wurde dann Striptease und dann entstand eine große Industrie um Lingerie, die natürlich auch mit die allerschönsten Kleidungsstücke zutage befördert hat, also auch wenn sie unsinnig sind. Aber was beispielsweise mich sehr ärgert als Mutter einer Tochter ist, ganz krass gegendert ist natürlich alles, was Kinderbekleidung angeht und dass da für dreijährige, vierjährige Kinder die Hosen für Jungs am Knie nochmal so ein extra Patch haben und alles ist so vernäht, dass man damit durch Äste robben kann und völlig unzerstörbar ist und fürs gleiche Alter finden sich einfach in der Hauptsache Leggings für kleine Mädchen. Und dann könnte man sagen, natürlich steht es mir ja auch frei, Hosen für Jungs zu kaufen, alles schön und gut. Allerdings, sobald das Kind irgendwie geschnallt hat, dass es eine geschlechtliche Identität hat, steht es da und möchte natürlich, wenn es sich denn da zugehörig fühlt, auch so angezogen sein wie die anderen Mädchen im Kindergarten und dann später in der Schule. Also da hängt halt auch ganz viel von dem dran, wie wir uns als Person in der Gesellschaft definieren und welche Wertigkeit wir dann den Geschlechtern beimessen. Also Jungs sind gerüstet für Abenteuer, dafür jeden Stock, jeden Stein, jede Mutter, die sie auf der Straße finden, einzustecken, während Mädchen da stehen und in ihren Leggings keinerlei Schutz haben und keinerlei Taschen. Dann, ja.
Ja, das hat auch irgendwie so eine Rückwärtsentwicklung genommen. Also als ich im Kindergarten war in den 70ern, also die Jungs, die hatten irgendwie schon auf jeden Fall alle Hosen an, aber bei den Mädchen, also da war es zumindest egal, ob Hose oder Rock oder Kleidchen und ob kurz oder lange Haare, das war wirklich kreuz und quer gewürfelt und das war jetzt irgendwie so ein Kindergarten auf einem konservativen Land. Und also inzwischen kenne ich irgendwie kaum noch irgendwelche kleinen Mädchen, die kein Kleidchen und nicht lange Haare haben.
Das ist absolut richtig, das hat wirklich einen großen Rückwärts Trend genommen und das liegt auch mit daran, also auch da wieder Kapitalismus. Allerdings kann man seit Ende der 70er Jahre schon im Mutterleib quasi nach äußeren Geschlechtsmerkmalen das Geschlecht feststellen und deswegen ist eine Riesenindustrie um Gender-Marketing entstanden. Also sowohl was Klamotten angeht, als auch was Spielzeug angeht und das hängt auch damit zusammen, dass eben Schenkende schon die Möglichkeit hatten, für ein bestimmtes Geschlecht zu kaufen. Früher war das ja auch so, dann hat man einfach die Klamotten vererbt an das Geschwisterchen und dann war es auch völlig egal, welches Geschlecht es hatte, die mussten dann aufgetragen werden. Heute sind die Dinge natürlich auch so billig durch Fast Fashion und so, dass es auch ein Standard ist, der etabliert ist, dem Kind auch ständig neue, frische Klamotten zu kaufen und damit haben wir jetzt den Salat. Also was mir auch aufgefallen ist, was mich extrem ärgert, ist, wir finden ja schon auch genderneutrale Klamotten. Also es gibt Hersteller, die auch sehr darauf achten. Allerdings sind das derartig hochpreisige Dinge, dass da auch so ein klassistisches Element noch dazu kommt. Also man muss sich das leisten können, sein Kind genderneutral anzuziehen.
Ja, ich würde es dabei belassen wollen, weil gleich gibt es noch ein Interview. Und in deinem Buch, da sind halt noch diverseste andere Aspekte halt der Ungleichbehandlung oder Ungleichwahrnehmung auch zwischen Cis-Männern und anderen. Habe ich das jetzt in deinem Sinne formuliert?
Ja, danke.
Okay, also das war ein Interview mit Rebecca Enders, Autorin des Buches Patriarchat der Dinge.